ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Als dann auch die späteren Alben erschienen, dann kam Buck alleine rüber und kam dann einfach live in eine Sendung. Und wir machten dann eine Stunde den Club mit Peter Buck und so. Und das war so wunderbar.
Wir sprechen heute nochmal über diese Band, wir sprechen über R.E.M., denn da ist noch eine Menge zu erzählen. Herzlich willkommen, Peter Urban.
Hallo, Uke.
Wir sind im Jahr 1995 angekommen. R.E.M. haben den großen Erfolg verbuchen können mit ihren großen Alben Out of Time und Automatic for the People. Das Album Monster ist 1994 erschienen. Und bei diesem Riesenerfolg, den sie hatten, waren sie auf Tournee, mussten aber den Rückschlag erleben, dass Bill Berry, ihr Schlagzeuger, bei einem Konzert zusammengebrochen ist. Sie haben danach noch weiter Konzerte gegeben und weitergemacht. Aber irgendwie, Peter, ist mein Eindruck falsch, aber irgendwie hat die Band auch vielleicht ein bisschen einen Knacks bekommen. Sie sind irgendwie verwundbarer geworden, ist das
ja,
richtig?
Ja, sie haben dann gemerkt, es gibt doch wirklich andere Dinge, wichtigere Dinge als Platten zu produzieren. Haben aber trotzdem gleich wieder das nächste Album aufgenommen. Aber waren sich schon bewusst, also nach dieser Tournee ist jetzt erstmal dieses große Tourneeleben vorbei. Im Studio ist ja das Leben doch etwas angenehmer und nicht so anstrengend für jemanden, der auf Tournee jeden Tag voll seine Leistung bringen muss, wie ein Schlagzeuger in einer Band. I look up when you see all of you and all of me, fluorescent stars, some of them they surprise. The bus rider went to write this 4 a.m. letter. The fields of poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. Das Album heißt 1996 New Adventures in Hi-Fi 1996. Ja, und auch das ist wieder so. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, wie das genau gewesen ist. Auch da waren viele enttäuscht. Also irgendwie war das noch wieder was anderes. R.E.M. waren eben immer auf ihrem eigenen Pfad und haben nie gesagt, na, wir machen nochmal so ähnlich wie Out of Time oder so, sondern sie waren immer auf der Reise. Ja, aber hier finde ich eine sehr gelungene Mischung aus älteren Einflüssen, auch Folk-Einflüssen. Elektronik taucht jetzt eher auch mal auf und Rock-Einflüssen. Und ja, lustig wieder. Es war ja schon die Zeit, wo Langspielplatten Vinyl dem Ende zugingen. Und trotzdem haben sie es genannt. Die erste Seite heißt The High Side. Die zweite Seite The Five Side.
Ja, schon sehr lustig. Das finde ich auch. Es ist ein langes Album. Es sind 66 Minuten, ja. 14 Songs. Das ist ganz viel abgeliefert. Sie haben es versucht, so zu machen. Sie haben ganz viel Songs, Songmaterial, offenbar auf der Tournee, die sie ja vorher gemacht haben, 95,
genau,
bei den Soundchecks ausprobiert. Also Songs ausprobiert, entwickelt womöglich, sich gemerkt. Noch vielleicht auch Demos aufgenommen, aber haben dann später nochmal im Studio dran gearbeitet, genau, sozusagen. Das war die Idee.
Und es sind gute Songs drauf, finde ich. Also wirklich The New Test Leaper, auch ein sehr, sehr wirklich bissiger und treffender Text, wie der neue Test, der neue Aussätzige praktisch, also der, ne, der jemand, der außerhalb der Gesellschaft ist. Und wir testen mal eben, wer der neue Aussätzige ist in dieser Gesellschaft. Und das ist ja ein sehr, sehr gesellschaftspolitischer Aspekt, der hier zu sehen ist.
seltsame Texte, wo auch dann auf einmal Patti Smith singt mit, ne?
Genau, ja. Ein Song, der heißt, das ist dann auch die Single gewesen, ja. Der heißt Ebo the Letter. Das ist ein schräger Song, aber ich finde, er hatte eine unheimliche Atmosphäre. Es klingt ein bisschen wie diese großen, pathetischen Rocksongs von Nick Cave. Und da kommt später noch die Stimme von Patti Smith dazu. Mhm. Natürlich war Michael Stipe schon lange ja Fan. Inzwischen sind sie eng befreundet seitdem. Nehme ich mal an, sie haben sich kennengelernt und getroffen und sie hat da sicher gerne mitgemacht. Here we go again. Aber ich finde, es hat in der Tat einige Songs, die haben auch eine andere Instrumentierung. Und da braucht man ein bisschen länger, um da so reinzukommen. How the West Was Won and Where It Got Us ist zum Beispiel so ein Song, der muss man eine Chance geben, finde ich, weil der hat so eine eigene Drehung, um da reinzukommen. Und dann kriegt man ihn kaum aus dem Kopf. Ganz komisch, wie die das machen. The story is a sad.
Ja, dann zwischen hören wir auf einmal die bayerische Zither bei einem Song, der heißt Zither. Das ist sehr lustig.
Da hat wahrscheinlich Peter Backen das Instrument gefunden.
Genau irgendwo, so, ne? In der Tat. Aber dann gibt es auch eine fette Nummer wie So Fast, So Numb. Das ist also ein ganz außergewöhnlich guter Song. Oder Electrolyte, akustischer Folkrock mit einer sehr schönen Melodie. Your eyes are burning holes through me. I'm gasoline. I'm burning clean. 20th century go to sleep. Spielt und ja, dann gibt es auch einen Song als Abschiedssong für River Phoenix, der ja 93 gestorben war, Departure. Just arrived, Singapore, stands fast in Spain, 26-hour trip, Salt Lake City, come in spring over the salt flats, a hailstorm brought you back to me. Salt Lake City, come in spring over the salt flats, a hailstorm brought you back to me. Song. Und da muss ich nochmal zurückgreifen auf Monster. Da gibt es auch schon einen kleinen Abschiedssong, den wir bei Monster nicht erwähnt haben, für Kurt Cobain. Let Me In wurde nochmal aufgenommen für Monster. Das praktisch war ja nach dem Tod von Kurt Cobain, der ja sehr, sehr eng mit Stipe zusammen war, auch mit Buck. Die Vocals kann man nicht genau verstehen, was er da singt, aber jedenfalls der Song ist dafür genannt. Und dann gab es da auch noch einen sehr, sehr bewegenden Soul-Song, Tongue. Watch me run, here come.
harte Rock-Atmosphäre dieses Album Monster war, den ich auch immer erwähnen möchte, weil er immer wieder auch gespielt wurde von R.E.M. Aber wir sind jetzt mittlerweile bei dem neuen Album im Jahr 96. Und
ja, das hat auch große Veränderungen noch für die Band. Hält dieses Jahr noch bereit. Sie trennt sich nämlich von ihrem langjährigen Manager Jefferson Holt. Die Gründe sind irgendwie nicht ganz klar, werden nicht ganz klar geäußert. Es gibt da Gerüchte, muss man vielleicht auch gar nicht weitererzählen. Auf jeden Fall trennen sie sich. Es gibt da offenbar Probleme, hat sich da offenbar irgendwie nicht gut benommen. Es übernimmt jemand, der heißt Burtis Downs, der aber auch schon im Management tätig war.
Ja, war lang Berater der Band, der das also auch sehr, sehr lange gemacht hat. Und du hast da dran...
Ich habe da dran gehauen, ne? Ja, und auch der Producer, also der Produzent Scott Litt, ist irgendwie weg.
Ja, es ist aber so, dass jetzt erstmal der wichtige Schritt ist, dass Bill Berry sagt, ich kann nicht mehr. Ich bin zu erschöpft, das Leben strengt mich zu sehr an, auch im Studio. Und er sagte, ich verabschiede mich von der Band, sagt aber, ich verlange ausdrücklich, dass ihr weitermacht als Trio. Also es war nicht so ein Abschied, der sagt hier in Unfrieden, sondern es war wirklich im Frieden. Die Band war natürlich traurig vom Quartett auf einmal zum Trio zu werden. Das hat sicherlich auch was bewirkt. Aber die gesundheitlichen Probleme waren sicherlich immer noch da für Bill Berry, der ja auch ein Mann war, der schon sich früh eine Farm gekauft hatte bei Athens und der sich dorthin zurückzog und dann in den nächsten Jahren erstmal ein Heufarmer wurde, der die Wiesen bearbeitet hat und eigenhändig auch Hand angelegt hat und ein Farmer wurde.
Ja, und offenbar, also was er immer in Interviews gesagt hat dazu ist, es hat ihm, also er hatte wirklich gesundheitliche Probleme, aber es hat ihm auch der Schwung gefehlt. Er musste sich davon zurückziehen und hat aber gesagt, wenn die Band sich dann auflöst, dann bleibe ich dabei.
Ja,
wie es dann gegangen wäre, weiß man natürlich nicht irgendwie, aber R.E.M. denken und auch in Interviews ist das oft zu sehen oder bei Preisverleihungen ist Bill Berry eigentlich immer mit dabei.
Ja.
Für sie ist er immer noch ein R.E.M.-Mitglied, ein bisschen auch aus der Zeit heraus und andere sind übrigens wieder gegangen. Also die auch dieser Peter Holzapfel, von dem du schon mal gesprochen hast in einem Teil, die sind dann gegangen, weil die, ich glaube, auch wollten gerne richtiges Mitglied werden, aber R.E.M. haben gesagt, wir sind die, die zu viert mit dem Bus durch die Gegend gefahren sind. Wir sind R.E.M. und niemand anders.
Ja, ja.
Und das kann man auch verstehen, finde ich.
Kann man auch. Und sie mussten natürlich, wenn sie jetzt live spielten, einen Schlagzeuger engagieren. Und das war dann zuerst Joey Waronker, der Sohn eines sehr bekannten Produzenten, der dann der ständige Schlagzeuger war. Den konnte ich dann gleich live erleben, als das nächste Album erschien. Das war nämlich im Oktober 98. Das nächste Album hieß dann Up. Produzenten betreut, Pat McCarthy, der also auch schon mal mit U2 zu tun hatte, aber das Album wurde in Seattle und in San Francisco oder auch in Athens aufgenommen, also nicht in Irland, aber jedenfalls ist es ein Album, ja, das manchmal elektronische Beats benutzt,
genau,
anders produziert ist.
Ja, das habe ich natürlich dann auch so wahrgenommen, logischerweise, dass die, mhm, dass der Schlagzeuger eben manchmal durch elektronische Beats ersetzt, genau, wurde. Finde ich auch völlig okay, muss ich sagen. Ja. Ich finde, das Album ist eigentlich ganz gut. Mhm. Die müssen sich, glaube ich, ein bisschen erst sortieren, aber es sind sehr schöne Songs drauf.
Ja, also, in der Tat. Also einer der intensivsten ist Lotus, der immer wieder von ihnen gespielt wird, auch in Fernsehshows und so weiter. Und einer der wunderschönsten Songs ist At My Most Beautiful. Also der Name sagt es schon, das ist klar Brian Wilson. Also man hätte es, das könnte ein Song sein, von Brian Wilson komponiert. Wunderschöner Song.
Ja, aber vor allem ist es, weißt du, das ist, man könnte eine Stunde über diesen Song reden, weil das eine so große Verbeugung ist vor Pet Sounds und der Kunst, die Brian Wilson hatte eben mit diesen Songs, also God Only Knows beispielsweise, also diese ganze Atmosphäre, ich glaube, der Hall, der da drauf liegt, ich glaube, es ist sogar so eine Bassmundharmonika da drin, also ganz toll, die
Wunderbar.
Melodie ist fast ähnlich wie aus Pet Sounds rausgenommen, eine große Verbeugung, es macht auch ganz viel Spaß, das zu hören, aber es ist auch ein schöner Song.
Aber es ist auch keine Kopie, es ist inspiriert und das Tolle ist, finde ich, bei den Beach Boys habe ich ja manchmal so den Eindruck, wenn Carl Wilson hat ja die meisten Sachen auch gesungen neben Brian, das klingt sehr clean. Hier hast du diese sehr persönliche, sehr individuelle Stimme von Michael Stipe, der dann diese Melodie singt. Und das wirkt für mich noch bewegender, noch intensiver. Und diese Mischung ist einfach genial.
Da sieht man eben auch, was für ein musikalisches Wissen und musikalisches Vermögen die auch mitbringen. Also nicht nur, dass sie was Neues ausprobieren, sondern das ist eine Verbeugung einer Platte gegenüber und einem Könner, der eben ja das vor, weiß ich, von da aus gesehen, wie lange ist das denn hier, 30 Jahren davor gemacht hat.
Ja.
Wie toll ist das bitte? Also ganz großartig.
Oder dasselbe wird dann in dem Song Parakeet, das ist auch ein Beach Boys Song praktisch, mit Orgel, die schwer großen Eindruck hat, da Tremolo-Gitarren, das ist also auch Klangbilder aus diesem Beach Boys Leben. Vielleicht haben sie sehr viele Beach Boys Platten gehört in der Zeit und haben das dann aufgenommen, aber trotzdem zu was Eigenem gemacht. Grandioser Song ist Day Sleeper. Also natürlich daraus, das ist wohl der Song, der vielen Rockmusikern aus der Seele spricht, die ja fast immer am Tag schlafen.
Aber das ist natürlich auch ein Teil der Attraktion, die auch Michael Stipe verkörpert, finde ich. Er singt auch immer für die Tagträumer. Er singt für die Übersehene, die in den Nischen. Über die liegen ihm am Herzen. Das ist ja auch dann, was bei Everybody Hurts, was wir schon in einem Teil gesagt haben.
Genau.
Das ist das, was man da raushören kann. Und die fühlen sich auch angesprochen. Man fühlt sich dann R.E.M. auch sehr verbunden, weil die über diese Lebenswelt sprechen. Obwohl man nie immer alles versteht, finde ich.
Nee, das stimmt. Aber das ist trotzdem groß. Irgendwie eine große Melodie. Man fühlt sich irgendwie hochgehoben, finde ich, durch solche Songs.
Absolut. Ja, es ist ja auch dieser Song ist ja auch sehr optimistisch, finde ich.
Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei awakes up. Talk of circadian rhythm, I see.
Und wie gesagt, ich konnte die Band dann gleich schon, zwei Wochen nach Veröffentlichung dieses Albums, am 2. November 98, hautnah wieder erleben in einem exklusiven Konzert im Hamburger Grünspan. Und Leute, die das Grünspan kennen, wissen ja, da passen nicht so viele Leute rein, vielleicht 500 oder so.
Genau, also 600. Seitenstraße der Reeperbahn in Hamburg, genau.
Mhm. Und es waren natürlich höchst beliebt, die Tickets für diesen Auftritt. Und das war zum ersten Mal mit einem anderen Schlagzeuger. Und aber wirklich tolle Aufführung, die im NDR-Archiv jetzt thront. Wir haben das mitgeschnitten, genau wie diese Session natürlich in Studio 11, damals 91. Aber solche Dinge können nicht mehr voll gesendet werden. Aber ich glaube, man könnte daraus zitieren.
Es gibt diese schöne Anekdote und ich habe mir das auch im Film, es gibt eine Filmaufnahme davon gesehen, dass ein Fan, also man ist ja sehr dicht an, auch im Grünspan an den Fans dran, weil es ein kleiner Club ist, ein Fan, ich möchte fast sagen, klaut Michael Stipe ein Textblatt.
Ja.
Der hat nämlich einen Notenständer vor sich, wieder hier auch hinter dir steht, hier in diesem Studio, wo wir aufnehmen. Ein Notenständer, da sind seine Texte drauf, weil er die neuen Texte der neuen Lieder noch nicht ganz auswendig kann.
Richtig.
Und nimmt diesen Text und sagt, Ich brauche den Text, ich kann sonst nicht singen. Und Peter Buck sagt, wir brauchen auch noch den, also es ist ein zerrissener Zettel inzwischen, sagt er, wir brauchen auch den anderen Teil noch, wer hat ihn denn? Wir brauchen ihn, sonst können wir den Song noch spielen. Und sagt er, ihr kriegt den auch wieder gleich. Und das ist da, wird so ein bisschen rangelig sogar, aber Michael Stipe ist sehr souverän mit diesem Fan und die sind ja wirklich in Handgreifnähe, wie man sieht.
Also ich weiß, gerade im Grünspan ist die Bühne sehr, sehr niedrig. Und es war, man stand praktisch auf Augenhöhe dort. Also das war wirklich wunderbar.
Aber es war ein tolles Konzert auch.
Ja,
ganz sehr schön, wunderbar. Schon erwähnt hattest du den Song Man on the Moon beim letzten Mal, der eine Hommage oder eine Anspielung war auf den US-Komiker Andy Kaufman, über den es dann 1999 einen Kinofilm gibt. Ich glaube, der ist von Milos Forman. Und da spielt Jim Carrey diesen skurrilen Komiker, der in Deutschland ja gar nicht so bekannt ist, durch diesen Film ein bisschen bekannt wurde. Und der Song gibt den Titel des Films. Also eigentlich ist ja mal andersrum, denkt man. Ne?
Ja, ja.
Und R.E.M. engagieren sich auch für den Soundtrack, aber das ist eigentlich der Song, der dazu gehört. Also es gibt einen Song, der dazu passt, der heißt The Great Beyond.
Ja, das ist der einzig neue Song auf dem Soundtrack. Auch ein großer R.E.M.-Song, The Great Beyond, aus diesem Film ist ja.
Ganz genau.
I've watched the stars fall silent from your eyes. All the sights that I have seen. I can't believe that I believed. I wish that you could see. There's a new planet in the solar system. There is nothing up my sleeve. I'm pushing an elephant up the stairs. I'm tossing up punchlines that were never there. Over my shoulder a piano falls, crashing to the ground.
Ja, und R.E.M. müssen sich ja dann entscheiden, und es gibt ja dieses berühmte Zitat, das haben wir ja schon vorab gesagt, vor dem Album abgesagt, auch ein Hund mit drei Beinen kann noch laufen, aber er muss es erst wieder lernen oder so, ähnlich hat Michael Stipe gesagt. Und so ist es, sie finden sich dann als Trio ein, also Peter Buck, Mike Mills und Michael Stipe.
Jeder hat schon auch seine Nebeninteressen, auch schon anfänglich, also alle spielen mit anderen Musikern auch mal zusammen, und besonders Michael Stipe ist auch sehr aktiv als Filmemacher und Filmproduzent. Er gründet eine Filmproduktionsfirma und ist dann später auch in großen Filmen beteiligt, also Being John Malkovich.
Genau, der Velvet Goldmine, da ist er als Produzent tätig, hat irgendwie auch immer sich um die Videos gekümmert oder um diese Kontakte. Er hat ja Kunstgeschichte studiert und Fotografie, also er hatte einen Blick für diese Dinge. Man muss ja auch sagen, wenn er denn auftritt, das hat ja auch sich gewandelt, du hast das ja auch schon mal beschrieben, wie du ihn erlebt hast auf der Bühne. Er hatte eine große Bandbreite, er ist wahnsinnig dünn und schmal, also man hat manchmal ein bisschen Angst um ihn als diesen zarten Mann, aber er hat auch eine unglaubliche Ausstrahlung. Er hat manchmal was Dievenhaftes, finde ich. Manchmal hat er wild geschminkte Augen oder einen blauen Strich quer durchs Gesicht gezogen, wie Bowie oder so ähnlich.
Ja. Also mir war gar nicht klar, als ich ihn zum ersten Mal dann auf der Bühne gesehen habe, dann nicht nur in einem Studio, wie beweglich dieser Mann ist, wirklich wie eine Schlange, wie der sich da rumwindet um Dinge und also viel Aktion auf der Bühne ist, war mir vorher gar nicht so bewusst.
Ja, also was Tänzerisches hat er dann auch, ne? Ganz genau. Hat also diese Schüchternheit total abgelegt, zumindest auf der Bühne. Ich weiß nicht, wenn man ihn interviewt, du hast ihn ja gesprochen, das bisschen, was ich gesehen habe, war immer, dass er sehr zurückhaltend spricht, seine Sprechstimme ganz anders
sehr
ist.
Sehr leise. Er war auch im Studio manchmal sehr leise, hat sehr leise gesungen, aus vielem Selbstbewusstsein oder einfach, weil er so introvertiert ist. Da musste er manchmal aufgefordert werden, lauter zu singen. In dem Interview war er auch eher zurückhaltend. Buck war der mehr erzählt hat. Er hat immer dann sehr überlegt, und nett hat er dann aber auch ganz bissige, prägnante Äußerungen getan. Es ging, aber er war natürlich der Schüchternere, der Leisere, in der Tat.
Hat denn bei R.E.M. damals, also ich weiß, dass Peter Buck auch sehr viel von diesen Pressegesprächen gemacht hat, und auch Mike Mills ist ja kein dummer Kerl oder so irgendwie, aber man hatte natürlich das größte Interesse vermutlich an Michael Stipe, oder?
Richtig, aber Buck und Stipe waren die beiden. Also später, als dann auch die späteren Alben erschienen, dann kam Buck alleine rüber und kam dann einfach live in eine Sendung, und wir machten dann eine Stunde den Club mit Peter Buck und so. Und das war wunderbar. Das war dann in den Anfang der 2000er oder ich weiß gar nicht, zu welchen Alben das war. Ich habe das dann vergessen. Solche Sachen werden da leider nicht mitgeschnitten und aufgenommen. Das ist sehr schade, aber so ist es.
She reads Pop's Girl, Water, Hyacinth, named by a poet, imitation of life. Like a koi in a frozen pond, like a goldfish in a bowl. I don't want to hear you cry.
Das Trio R.E.M. bleibt nicht untätig. Es dauert allerdings ein paar Jahre, bis sie dann, also bei diesen Nebeninteressen, die wir schon gesprochen haben, und dem Film beispielsweise Man on the Moon, dauert es bis 2001, bis ein neues Album rauskommt. Das heißt Reveal. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es jetzt natürlich nochmal ganz intensiv gehört. Auch viele Songs sind davon ganz viel im Radio gelaufen. Imitation of Life zum Beispiel. Das ist ein klassischer R.E.M.-Song, ein Hit.
Ja.
Ich habe gelesen, dass Mike Mills gesagt hat, wir hätten es fast nicht mit aufs Album genommen, weil es zu sehr nach R.E.M.
klingt. Ja, genau. Ne? Ja, also es ist wirklich ein schönes Album. Also Sie sagen ja selbst, also von den drei Alben, die Sie dann da genommen haben als dreibeiniges Monster, ist das das Beste. Und da sind also Songs drauf, zum Beispiel ein wunderschöner 60er-Jahre-Popsong mit Gitarrenphrase All the Way to Reno. Das ist auch fein, ganz fein.
All the rain in Reno, you dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sweet, you're so sugar sweet, you may as well have had care.
Wieder Beach Boys Harmonien bei Beat a Drum, auch Summer Turns to High, auch wieder die Quelle der Beach Boys deutlich zu verspüren. Also ich mochte es sehr gerne, ja.
Aber die Verkaufszahlen, und das ist natürlich auch ein bisschen der sozusagen der Kulturwandel, der dann ins Haus steht, die Verkaufszahlen, das muss man schon fast sagen, die halbieren sich ja beinahe immer. Ich meine, die kommen vom ganz hohen Level, aber die gehen zumindest stark runter. Haben R.E.M. ihre Fans immer wieder zu lange, sagen wir mal, enttäuscht oder unterlaufen?
Es lag aber auch an der Zeit. Ehrlich gesagt, die Verkäufe gingen ja für alle geradezu brutal nach unten. Insofern, es lag auch daran, da fehlte natürlich der übergeordnete Single-Hit, der oft so ein Album dann nach oben trägt. Das kann natürlich der Grund sein.
Obwohl Imitation of Life ist schon ein großer Hit gewesen.
Ja, also das dafür, war schon so. Also insofern, sie geben zwar Konzerte, aber ja, vielleicht ist es nicht mehr dieses große, sie mochten ja auch nie diese Superstar-Aura beleben oder füttern oder ihm Feuer geben. Insofern haben sie das einfach nicht erfüllt, das. War ihnen aber auch egal. Ey, finanziell hatten sie ausgesorgt. Was sollte das? Ihnen war das nicht wichtig.
Genau, und das ist eben, das hast du ja auch schon gesagt, also auch wenn Peter Buck selbst rüberkam für Interviews und so weiter, sie haben diese ganz große PR-Maschinerie, haben sie einfach nicht bedienen wollen, oder? Mm. Das war nicht ihr Ding.
Nee, sie haben sich eher für andere Aktivitäten gewinnen lassen, zum Beispiel für Amnesty International, für Greenpeace, auch für die Demokratische Partei in den USA. Da haben sie auch bei Aktionen gegen den Irakkrieg mitgemacht. Also sie waren immer politisch, gesellschaftlich sehr engagiert. Das war ihnen irgendwie wichtiger.
Und dann gibt es auch 2001 ein Konzert, das viele, die dabei waren, sicher nicht vergessen haben, und zwar auf der Domplatte in Köln.
Ja, wie kam das?
Das war ein Promokonzert. Also es war gar nicht so ewig lang, aber offenbar war das ein Konzert, zu dem man auch nur die Tickets, also es war ein Freikonzert, da man musste keine Tickets kaufen.
Natürlich für dieses Album.
Für dieses Album war es das, und das hatte natürlich diesen Ort, der natürlich sensationell war, aber die waren offenbar gut drauf. Viele gute Kritiken gab es danach. Ein legendäres Konzert in Deutschland. Sie haben haben gerne in Deutschland gespielt, offenbar.
Ja, sie mögen Deutschland sehr gerne, wirklich. Also sie haben oft in Deutschland gespielt. Also man kann das ja nachgucken bei Webseiten. Es gibt ja Setlist FM. Wenn man da guckt, kann man sehen, wo, wer, wann, wie gespielt hat. Und insofern, da steht sogar der Auftritt in unserem Studio 11 drin. Ja, der steht da drin als Auftritt 1991. Also wunderbar. Und da sieht man, dass Deutschland sehr oft auf der Liste stand für Ari.
5 a.m. the nightlight is comforting, but gravity is holding you. Once settled into sleep, you have watched on repeat the story of your life across the ceiling. And in review, you said the air was singing. It's calling you. You don't believe these things you've never seen. Good morning.
REM haben dann wieder ein paar Jahre Pause gemacht. 2004 gibt es erst das nächste Album, das heißt Around the Sun. Ja, also ich finde auch da, das ist schwer zu sagen, die führen einfach auch ein Leben. Ich glaube, Peter Buck hat dann auch mit seiner Frau Zwillinge bekommen zwischendurch mal, und die haben auch ein anderes Leben schon mal irgendwie. Mike Mills macht mit ganz vielen anderen Menschen Musik und wie gesagt, Michael Stipe hat auch ganz andere Interessen. Es dauert einfach ein paar Jahre, bis sie wieder eine Platte machen.
Ja, und im Nachhinein hat Peter Buck dann gesagt, also Around the Sun fanden sie dann alle nicht so toll. Es war wirklich nicht richtig anhörbar, sagt er nachträglich. Es klingt so ein bisschen wie ein Haufen Leute, die so gelangweilt sind, dass sie es bald nicht mehr aushalten können, die Songs aufzunehmen. Die Songs sind richtig, sagte dann Michael Stipe, und sind richtig gut. Aber der Aufnahmeprozess war so nervig, dass wir wirklich unseren Fokus verloren haben.
Ach so, stimmt. Sie haben in ganz vielen verschiedenen Studios aufgenommen, glaube ich. Ne? Deswegen haben sie so ein bisschen irgendwie den Faden verloren zwischendurch.
In Vancouver, auf den Bahamas, in Miami mit einem irischen Produzenten.
Also, okay, dann ist das fehlt ja die Konzentration. Leaving New York war ein Hit.
Ja.
Das ist immer noch gut im Radio anhörbar.
Aber das ganze Album, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt immer noch, hört sich leicht langweilig an. fein, alles gut gemacht, aber unspektakulär. Da fehlt irgendwie ein besonderer Akzent.
It's quiet now, and what it brings is everything. Comes calling back a brilliant night. I'm still awake. I looked ahead, I'm sure I saw you. Tell you now that nothing can compare. You might have laughed if I told you.
Sie haben natürlich auch schon viele Sachen gemacht, und man darf auch nicht vergessen, irgendwann geht einem ein bisschen der Stoff aus oder man hat dann einfach auch was anderes im Leben vor. 2007 bekommen Sie eine Ehrung, die Rock'n'Roll Hall of Fame.
Genau.
Da werden Sie aufgenommen. Eddie Vedder hält die Laudatio. Das zieht sich ewig hin, finde ich. Der redet da minutenlang. Kann man auch machen, aber ich denke eigentlich immer, ehrlich gesagt, ich will eigentlich gar nicht den Laudatio, ich will die Band hören, aber ich bin da auch vielleicht.
Das nervt bei Laudatios. Ich kenne das gut.
Ist ein bisschen so, ne?
Ja.
Und ich finde ganz hübsch, dass Michael Stipe zitiert nach, ich glaube, seine Großmutter, die sagt, für seine Großmutter hieß immer, REM hieß immer, Remember Every Moment. Das finde ich ganz süß.
Sehr passend.
Und da war natürlich auch Bill Berry dabei, der Schlagzeuger, der immer Kontakt gehalten hat, und sie waren ja immer auch zu ihm, mit ihm weiter verbunden.
You threw away the ballast and you rode your boat ashore. Didn't you now? Didn't you? You made your ultimatum too big to ignore.
didn't you now? Didn't you? So you worked out your excuses, turned away and shut the door. The world's too vast for us now, and you wanted to explore. It's a long, long, long road, and I don't know which way to go. If you offered me your hand again, I'd have to walk away.
REM verlieren ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube auch ein bisschen die Lust irgendwie. Ne? Sie haben immer mal ab und zu Auftritte gehabt, aber Accelerate ist ein Album, das kommt 2008 raus. Das genau. Ist dann das schon das vorletzte Album.
Das ist dann auch mal in Dublin aufgenommen, teilweise live, Olympia Theater oder auch zu Hause bei Mike Mills, der immer noch in Athens wohnt, aber auch in Vancouver, also in der Nähe von Peter Buck. Nur 34 Minuten lang, ein sehr kurzes Album. Accelerate ist, ich finde, besser als der Vorgänger. Dynamische Rocknummern sind drauf, aber auch Folkrock, Until the Day is Done. Da gibt es auch ein paar politische Schärfen und zynische Bemerkungen über den Ex-Präsident Bush.
The battle's been lost, the war is not won. An adult republic, a bitter refund. Business first, flat earthers licking their wounds. The verdict is dire, the country's in ruins. Providence bleeds, facing the sun. Where are we? Till the day is done. Until the day is done.
Ja, ein Album, das dann auch mit einer Tournee unterstützt wird. Das ist dann aber die letzte Tournee.
Genau, aber es ist so, dass sie in der Tat nicht. Also andere Bands machen dann 2 Jahre lang eine Weltnummer draus. Ja. So ist es bei ihnen nicht. Sie spielen dann, glaube ich, 35 genau. Konzerte oder so. Das ist jetzt ja gar nicht so wenig, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass sie sich 2 Jahre lang oder so verpflichten.
Das machen heute sie so der Fall ist. Das anscheinend ist der Aufwand heute bei solchen Bands, die eine riesige Bühnenshow mit sich rumschleppen, so groß, dass man also unbedingt 2 Jahre spielen muss, um das Geld wieder reinzuwirtschaften. Das war hier nicht der Fall. Und insofern haben sie gespielt. Und dann irgendwann, es war 2008, dann nach dem letzten Konzert der Tournee, sagte dann Stipe zu Buck, so ist es einfach überliefert, ja, also ich glaube, ich brauche jetzt mal eine richtig längere Pause. Und da sagte Buck, ja, warum nicht für immer? Und so war es, so wurde es dann gemacht, es wurde nicht veröffentlicht, aber intern war es eigentlich klar, dass das wohl das letzte Konzert gewesen war.
Also nach dem Konzert 2008 war schon klar, das waren die Live-Auftritte jetzt.
Das war es jetzt für uns. Und dann hat man aber nochmal gemeint, aber eine Verabschiedung muss ja schon sein und haben dann noch ein allerletztes Album aufgenommen.
Hey, now, take your pills and hey, now, make your breakfast, hey. No intrusion, my imagination run away. I know, what I am chasing. I know, that this is changing me. I am flying on a star into a meteor tonight. I am flying.
Genau, und das ist 2011 erschienen, das heißt Collapse.
Genau, in der Zeit, das hat auch länger gedauert, zwischen November 2009 und September 2010 haben sie es aufgenommen an wieder anderen Orten und der eine Ort war Berlin.
Genau, das ist, man hat ein bisschen das Gefühl, das fehlte ihnen auf ihrer Liste noch. Oder die Hansa Studios, beliebt natürlich seit, also von U2 und David Bowie wissen ja auch viele. Irgendwie hatte ich das Gefühl, die mussten so das als Pop-Touris das noch abhaken.
Und New Orleans war auch dabei. Da gibt es ja dann also auch Daniel Lanois Studio und so weiter. Also das musste dann auch sein. Oder auch auf Nashville, die Heimat war, gehörte da auch dabei.
What would you have had me say instead of what I said? Where would I go? How could I follow that except to do what I did, which is to walk it back, walk it back, walk it back.
Jedenfalls ein ordentliches Album.
Ich finde das gut, ich finde das richtig gut. Ich mag die Songs gerne, ich finde das ist toll. Also ich finde, eine ganze Reihe von Songs sind ganz toll. Walk It Back finde ich ganz toll, ganz großartig. Hätte, glaube ich, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Ein Song, der heißt Überlin.
Ja, sehr schön.
Schönes Wortspiel.
Ja. Der ein trauriger Folksong ist. Der
absolut,
ist schön. Oder es gibt also eine tolle Mischung von Musik.
The kids have a new take on fame. Pick up the pieces. Get carried away. I came home to a city half erased. I came home to face what we faced. This place needs me here to start. This place is the peace of my heart. Oh my heart. Oh my heart. Oh my heart. Oh my heart.
Also Rocknummern, ein bisschen grungig ist manches. Weil ja nun auch R.E.M. diese Grunge-Welle, die sie mit initiiert haben, haben sie auch gerne aufgenommen und waren auch heilfroh, dass also amerikanische Rockbands, junge Rockbands wieder ganz anders spielten als die glatten Mainstream-Pop. Dann, das war wirklich genau in ihrem Sinne. Aber auch irgendwie merkte man schon, hier ist auch der Abschied involviert. Walk It Back heißt der Song. Da höre ich aus dem Text wirklich sentimentale Abschiedsatmosphäre. Und dann gab es den allerletzten Song, Blue, der sehr ungewöhnlich ist, weil den singt Patti Smith. Dazu Neil Young-artige Gitarren, die Peter Buck ja auch gerne spielen kann. Und dann Stipe redet nur. Er erzählt. Er spricht. Und Patti Smith singt. Das ist der letzte Song, den R.E.M. aufgenommen haben.
I got a circus like the stakes of broken ropes, useless mud, the ties that bind, haha. I can be bad poet, street poet, shit poet, kind poet too. Subway, almost 4 a.m. Halloween, I've had enough to drink to make my own party. All my fellow writers in half costume, half asleep, half silly, gone to seed. I don't mark my time with dates, holidays, fate, wisdom, luck, karma, orders. I am a creation of now, shaken with the cracks and crevices. I'm not giving up easy, I will not fold. I don't have much, but what I have is gold.
I saw your face.
I sing in platinum, I dress in brass, I eat in zinc.
and cringe, I still roll with the shout of a cab driver's bad tooth day. I try to see outside myself, I understand the eyes, excuse all the eyes. Sorry, I'm sorry.
Zusammen.
Das heißt, ein stimmiges Ende,
ja,
finde ich. Und was mir später aufgefallen ist, ist, dass sie auf dem Cover,
ja,
winken.
Natürlich.
Ein Foto, wo, ja, also sie sind zu dritt auf dem Cover, das ist auch sonst kommt quasi nie vor. Und
ja, sie haben nie, die Musiker, sich selbst nie auf Covers gebracht. Das erste Album ist es das allerletzte und Michael Stipe winkt.
Ja.
Zum Abschied. Und das Album erschien ja im Frühjahr des Jahres 2011 und erst dann im September wurde bekannt gegeben, veröffentlicht, ja, R.E.M. beenden ihre Karriere, hören auf. Also das wurde nicht mal dann veröffentlicht, obwohl der Abschied schon gewinkt wurde. Also trotzdem, erst im September kam dann dieser Moment.
With the walk and the talk and the tick-tock clock. With the rock and the roll and the bridge and the toll. With the brilliance and the light and the stink and the hide and the road ahead of you. I cannot tell a lie, it's not all cherry pie, but it's all there waiting for you. Yeah, you.
Das Bücher, das ich jetzt zur Vorbereitung gelesen habe, ist von Birgit Fuß, einer Kollegin von Rolling Stone, die ein Untertitel über ihr R&M-Buch ist, eine Band, die fast keine Fehler gemacht hat. Also ich finde, es ist ganz gut beschrieben, ja, aber vor allem ist es eine Band, die viel richtig gemacht hat, finde,
ja,
ich. Die eben sich selbst treu geblieben ist, die dafür auch ein bisschen bezahlt hat, aber die sehr integer geblieben ist. Sie,
ja,
wollten was anders machen,
komplett,
und das haben sie, oder?
Komplett integer. Sie sind nicht auf irgendwelche Bandwagons gesprungen, haben nicht irgendwelche Trends verfolgt, irgendwie besonders sind sie nicht nervös geworden, haben immer das gemacht, was sie gerade gut finden und haben versucht, trotz der großen, überbordenden Popularität, die sie gewonnen haben, irgendwie ein normales Leben zu führen. Der einzige ist Michael Stipe, der hat gerne auch mal mit seinen Hollywood-Freunden oder aus der New Yorker Kunstszene, aus der Filmszene. Der war einfach in dieser Szene zu Hause, aber er hat das nie ausgenutzt. Das war für ihn nicht, er wollte trotzdem keine Fotos, keine großen Images haben. Er hat sonst seine Popularität nur dafür genutzt, vielleicht über ökologische Themen oder politische Themen zu sprechen. Das haben beide, eben Buck und auch Mills, aber auch besonders Michael Stipe getan. Und haben wirklich ihre Integrität bewahrt. Wenn, dann haben sie also ein bisschen, ja, bei Bono sieht man das ja manchmal kritisch, dass der zu offensichtlich in diese politisch-gesellschaftskritische Ecke geht. Aber auch ihm glaube ich sehr. Und da war Stipe genau mit Bono stark befreundet. Oft zusammen haben, als sie noch mit Clinton sehr befreundet waren, auch mit dem zusammen Zeit verbracht und so weiter. Das hat mit der offiziellen Politik dann nachgelassen. Da gab es ja dann auch Präsidenten, wo das dann nicht mehr so möglich und notwendig war. Aktiv sind sie aber geblieben.
Genau, aktiv sind sie geblieben. Also das ist ja so quasi, da hat man das Gefühl, Mike Mills oder auch Peter Buck, die können gar nicht stillsitzen. Irgendwie haben wir ganz, also gerade Peter Buck hat bei unglaublich vielen Musikprojekten, ja, mitgemacht.
Unfassbar. Also was ich wirklich immer noch toll finde, ist diese unvergesslichen, eigentlich zeitlosen Songs, wirklich. Die haben eine besondere Aura. Die sind ja nicht aus der Geschichte der Popmusik wegzudenken, Everybody Hurts oder andere. Und trotzdem haben sie irgendwas Geheimnisvolles immer gehabt und haben immer irgendwie eine klare Haltung gehabt, mal sensibel, mal poetisch, manchmal auch ein bisschen knalliger und härter, aber sie waren nie so richtig wie andere Bands, sich an das Publikum so anzubiedern oder so, überhaupt nicht, ne? Und die badeten nicht im Glanz, wirklich. Und Buck, ja, der war immer schon einer, interessiert an allen möglichen Dingen. Er hat mit jeder Indie-Band überhaupt gespielt, die man überhaupt hat, sie produziert, hat zigweise Bands und Projekte gemacht, hat sich auch als Sänger versucht, was nicht so richtig glücklich ist. Es war ihm aber egal. Er wollte ja nicht Erfolg haben. Er wollte einfach Spaß haben. Und das hat er bis jetzt durchgeführt. Ich habe mal gezählt, über 30, 40 Projekte hat der gemacht. Und bei Stipe ist es so, jemand mit so überragender Stimme, ein so überragender Sänger, da erwartet man eigentlich ein Soloalbum. Hat er nie gemacht bis
Einzelne
heute.
Songs sind ja aber mal rausgekommen.
Einzelne Songs, zum Beispiel ein Duett mit Chris Martin oder Sunday Morning auf einer Velvet Underground Tribute-Platte.
Sunday morning, praise the dawning. I've got a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years.
Er hat auch früher ja schon mit den 10,000 Maniacs gespielt, aufgenommen. Er war ja eine Zeit lang auch mit Natalie Merchant liiert.
Der Sängerin, ja.
Der Sängerin von den 10,000 Maniacs, als noch nicht so richtig klar war, wo seine Sexualität eigentlich liegt. Heute lebt er mit einem Partner zusammen, teilweise auch in Berlin. Also in New York und Berlin. Er hat mit Warren Zevon gesungen, mit Nini Cherry. Er hat schon früher mit vielen, vielen Menschen gesungen. Mit Patti Smith. Er durfte auf verschiedenen Alben singen. Aber später wartete ich persönlich ehrlich mal gerne auf ein eigenes Album.
Es gab vor einem Jahr,
lebe ich nicht.
Oder anderthalb Jahren gab es ein großes Interview mit, ich weiß nicht, was das der Anlass war, ein amerikanischer Interviewer konnte die vier zusammenbringen von R.E.M. und fragte, wird's mal irgendwas sowas geben? Sie treten ja manchmal bei so Preisverleihungen nochmal auf oder treffen sich da oder so. Und sie sagten eigentlich alle, niemals.
Nee.
Weil es könnte nicht besser werden.
Nee, genau.
Und das ist eine ganz starke Aussage, finde ich.
Genau.
Und sie haben wahrscheinlich recht.
Ja, und auch Mike Mills ist vollkommen glücklich, macht sehr unterschiedliche Aktivitäten. Zum Beispiel mit einem klassischen Musiker hat er ein Album gemacht. Fein. Und Bill Berry ist zwar kein Farmer mehr, aber er genießt das Leben auf dem Land. Und sie sind alle so zufrieden und brauchen dieses Ego-Gemache nicht. Jetzt nochmal wieder eine große Reunion-Tour. Wozu? Wirklich. Perfekt war's.
Und sie sind immer noch Freunde.
Genau.
Danke, Peter.
Danke, Uke.
Hi, hier sind die wunderbare Moderatorin Kim Fischer und der ehemalige
regierende Bürgermeister Berlins. Da-da-da-da, Klaus Wowereit.
Das hat doch schon gut geklappt.
Das war nicht so schlecht. Und wir kommen jetzt wieder jeden Freitag mit unserem wunderbaren Podcast
Kim und Klaus.
Genau. No. Wir haben richtig viel schöne Sachen im Gepäck.
Wir plaudern eigentlich über alles, ne?
Wir plaudern über alles. Wir plaudern über uns auch ein bisschen. Wir plaudern über das neueste Geflüstere auf roten Teppichen.
Ja, wir wollen auch hinter die Kulissen der Politik ein bisschen gucken.
Ja, und wir haben jede Woche uns vorgenommen, einen Mega-Promi anzurufen.
Ja, du hast ja ein großes Telefonbuch und ich auch.
Du auch? Und es ist eigentlich.
Schauen wir mal,
ja,
wen wir da an die Strippe kriegen.
Ich bin gespannt. Ihr seid herzlich willkommen
bei Kim und Klaus.
Kim und Klaus, der RBB 888 Podcast mit Kim Fischer und Klaus Wowereit. Jeden Freitag neu auf rbb888.de und in der ARD Audiothek.